Genau, ihr habt es gehört, das Thema heute ist geistliches Wachstum. Und geistliches Wachstum, das sind zwei Wörter, die klingen in unserem frommen Sprachgebrauch so richtig schön. Das sind so schöne, fromme Floskeln. Und wir Christen, wir kennen dafür noch viele, viele andere schöne Worte. Da gibt es die Heiligung, die Jüngerschaft, die Nachfolge. Aber alles meint letztlich das Gleiche. Mach das mal weg. Es ist immer der Versuch eines Menschen, die Beziehung zu seinem Gott zu stärken oder eben in dieser Beziehung zu wachsen. Und Johannes beschreibt ähnlich wie die Professoren, von denen du geredet hast, Bärbel, beschreibt in seinem ersten Brief eine Familie der Gläubigen. Und er nennt dabei drei verschiedene Personengruppen. Er nennt die Kinder, die Jünglinge und die Väter. Und zu den Kindern schreibt er: Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Lasst es euch noch einmal sagen. Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Die Kinder zeichnen nach Johannes zwei Dinge aus. Erstens, ihre Sünden sind ihnen vergeben und sie kennen den Vater. In der modernen, frommen Sprache sind das wahrscheinlich die, die sich gerade bekehrt haben. Sie haben auf die eine oder andere Weise Gott kennengelernt, hatten eine Gottesbegegnung und sie haben Gottes Vergebung ihrer Sünden angenommen. Das wäre sozusagen der Basiszustand eines Christen. Die zweite Gruppe sind die jungen Leute oder Jünglinge. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Die zweite Gruppe, die Johannes anspricht, sind die, die sich schon im Glauben bewährt haben. Sie haben den Teufel besiegt. Sie haben also in schwierigen Situationen standgehalten und haben zu ihrem Gott gehalten. Und wie haben sie das geschafft? Durch die Stärke, die das Wort Gottes ihnen schenkt. Dabei geht es nicht darum, dass sie das Wort Gottes einfach gehört haben. Sie haben sich intensiv mit der Bibel beschäftigt. Dabei meint das griechische Wort hier noch viel mehr, denn die Adressaten, an die Johannes schreibt, kannten die Bibel in unserem Sinn ja gar nicht. Letzten Endes haben sie aber sich durch intensives Beschäftigen mit Gott auf die eine oder andere Art und Weise eine sehr große Kenntnis von ihm bekommen. Und Gottes Wort, das ist in ihnen keine toten Buchstaben, keine hohlen Phrasen, sondern es ist lebendig. Das sind die Gläubigen, die mit ihrer Leidenschaft und ihrer Begeisterung für Jesus die ganze Gruppe, die ganze Gemeinde voranbringen. Sie haben eine tiefe Sehnsucht danach, sich in Gott zu vertiefen und ihn zu verstehen. Und je mehr sie sich mit ihm beschäftigen, desto stärker werden sie und Satan verliert jegliche Macht über sie. Und die dritte Gruppe nennt Johannes die Väter. Ich habe mir erlaubt, sie jetzt auch mal Mütter zu nennen. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Mehr schreibt Johannes nicht zu den Vätern. Die Väter, sie zeichnen nach Johannes nicht ihre Erfahrung aus. Sie mögen noch so viel erlebt haben, viel Wissen und Erkenntnis angesammelt haben, aber letztlich ist das alles bedeutungslos. Denn die Väter, sie kennen Gott in einem viel tieferen und einer viel wunderbareren Weise als die Kinder. Und darauf kommt es an. Johannes, er spricht von Familienmitgliedern. Und es wäre jetzt einfach, diese Zuschreibung auf die unterschiedlichen Altersstufen in der Gemeinde anzuwenden. Aber das wäre falsch, weil Johannes hier metaphorisch spricht. Was er beschreibt, sind Lebensstationen eines Lebens in der Nachfolge und die haben nichts mit dem Alter zu tun. Ein Neunjähriger kann auf dem Stand eines geistlichen Vaters sein und ein Greis kann immer noch ein geistliches Kind sein. Wir alle treten als Kinder in unser geistliches Leben. Und wir wachsen und werden hoffentlich irgendwann Jünglinge. Und spätestens jetzt muss das Wort Gottes bei uns an erster Stelle stehen. Denn wir können nicht in etwas lebendig sein, wenn wir es gar nicht kennen. Und das ist letztlich auch der Grund für ein weit verbreitetes Phänomen. Viele wahre Gläubige, die wirklich fest an ihrem Glauben festhalten, bleiben jahrelang im Stadium von Kindern und Säuglingen stehen, weil sie nie richtig sich mit dem Gott Wortes vertraut machen. Und der Teufel, er weiß das ganz genau und versucht es auf den verschiedensten Wegen zu verhindern. Wir können jetzt natürlich fragen, wozu brauche ich das denn? Ich bin doch gerettet. Wozu muss ich jetzt geistlich wachsen? Und um es ganz banal auszudrücken, weil Gott es so will. Es ist sein Auftrag an uns, seine Nachfolger. Immer wieder finden wir diese Aufforderung in der Bibel. Zum Beispiel, ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Oder, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Und Frucht bringen ist in der Bibel ein anderes Bild für geistliches Wachstum. Der Tomatensamen wächst und er trägt am Ende Tomaten. Das ist sein Auftrag. Dazu wurde der Tomatensamen gepflanzt. Und zur Verdeutlichung dafür habe ich mal wieder meine Palme aus meinem Büro mitgebracht. Jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig mit Früchten, aber was es damit genau dann auf sich hat, das werdet ihr nachher noch sehen. Das Ganze ist ein bisschen einseitig gedacht. Die Frage ist natürlich auch nicht nur, warum soll ich das tun, sondern was habe ich davon? Ich weiß, wir haben oft das Gefühl, wir dürfen solche Fragen im christlichen Raum nicht stellen. Aber tief in uns, glaube ich, schlummert es in uns allen. Wir wollen einen Lohn dafür. Und der soll am besten, soll uns etwas bringen, und zwar am besten hier und jetzt. Und ich glaube gar nicht, dass es so unchristlich zu fragen, was mir das persönlich bringt. Ich glaube, dass Gott uns kennt und er genau weiß, wie wir an so eine Sache herangehen. Und vermutlich steht deswegen auch direkt nach dem Vers mit der Frucht: Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Und ich weiß ja nicht, aber mir fällt jetzt nichts Größeres ein als dieses Versprechen. Okay, aber wie erkennen wir jetzt, dass wir geistlich wachsen? Wenn wir geistlich wachsen, habe ich eben schon gesagt, fangen wir an, Frucht zu bringen. Und das funktioniert natürlich bei dieser Palme ein bisschen schwieriger. Aber wir können uns ja vielleicht vorstellen, dass das eine große Kokospalme ist. Wir erfüllen unseren Auftrag und das hat Folgen. Es bringt Frucht. Und die Frage ist, was diese Frucht ist. Und dazu gibt es viele Listen und Anregungen aus der Bibel. Und im Galaterbrief zum Beispiel gibt es folgende Aufzählung. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Erlebst du das bei dir? Erlebst du Freude? Bist du geduldig? Nimmst du Rücksicht? Was für Frucht bringst du? Wir sollten dabei bedenken, die Frucht, das ist das sichtbare Ergebnis. Die Pflege der Pflanzen, die geschieht eher im Hintergrund, ist aber letztlich das Entscheidende. Denn ohne Pflege gibt es keine Frucht. Eine Pflanze, die wird nie Frucht hervorbringen, wenn wir sie nicht pflegen. Sondern sie wird immer versuchen, verzweifelt zu überleben und kann sich nicht auf den eigentlichen Zweck besinnen, nämlich Kokosnüsse hervorzubringen. Und am Ende ist dann jedes Ringen um das Überleben sinnlos, denn ohne Pflege stirbt jede Pflanze. Und diese Pflege, genau darum geht es. Bedingungen schaffen, damit wir wachsen können, geistlich. Und die Frage ist jetzt, wie sieht das aus? Wie geht das? Wie pflegen wir uns? Die Bibel ist voll von Anweisungen, wie so eine Pflege aussieht. Und ich habe euch heute mal drei Dinge rausgesucht. Und natürlich gibt es noch viel mehr. Das erhebt jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der erste Punkt heißt, bleiben in Jesu Wort. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Wir brauchen als Christen Gottes Wort, wie wir Muttermilch brauchen. Immer wieder neu. Und ich sehe es ja zurzeit an meiner 2,5 Monate alten Tochter, was das bedeutet. Alle 3 Stunden verlangt sie bitterlich nach neuer Milch. Ihre Lippen formen sich schon und sie sucht verzweifelt. Und dann fängt das große Meckern an, so lange, bis sie endlich was zu trinken hat. So sollen wir uns nach Gottes Wort ausstrecken. Und jetzt Hand aufs Herz. Wann erging es dir jemals so? Wann hast du förmlich nach Gottes Wort geschrien? Vielmehr ist doch der unausgesprochene Konsens folgender. Die Bibel ist langweilig. Die Bibel hat mir nichts zu sagen. Und es ist irgendwie eine Pflicht, sie zu lesen. Und ich gebe zu, mir geht's da wahrscheinlich wie den meisten von euch. Aber ich weiß auch noch, dass es früher einmal anders war. Ich weiß noch, wie ich kurz nach meiner Bekehrung meine erste eigene Bibel bekommen habe. Und ich habe sie immer noch, es ist immer noch meine Standardbibel, auch wenn sie heute ein bisschen anders aussieht. Und ich weiß noch, wie ich angefangen habe, sie zu lesen. Ganz vorne bei Genesis und Exodus, wo es richtig spannend ist. Ich weiß noch, wie ich begierig Dinge markiert habe, die mich beeindruckten, die mir neu waren, die von Gottes Liebe sprachen. Und ich weiß noch, wie ich so unglaublich viel nicht verstanden habe. Wie ich mich gefragt habe, warum wir keine Tiere mehr opfern. Und ich weiß noch, wie ich kichernd meinem besten Freund gesagt habe, dass in der Bibel das Wort Idiot steht. Und ich habe gehört, wie andere Christen in meinem Alter mitten in der Nacht sich angerufen haben, als wir das erste Mal auf das Hohelied der Liebe gestoßen waren und nicht glauben konnten, was da stand. Ich weiß noch, wie ich die Bibel nachts unter das Kopfkissen gelegt habe. Das hat etwas von diesem Begehren, von dem Petrus spricht. Aber ich weiß auch noch, dass ich diese Leidenschaft irgendwann verloren habe. Und ich kann gar nicht mehr beschreiben, warum und wann das eigentlich passiert ist. Ich weiß nur, dass Bibellesen irgendwann todlangweilig wurde. Und ich habe eine Vermutung, woran es liegt. Ich glaube, es liegt an Überheblichkeit. Der Gedanke, ich weiß doch eh schon alles. Da steht nichts Neues mehr drin. Das ist eine Form von Überheblichkeit. Und die Frage ist jetzt, wie kommen wir wieder dahin, wo wir früher mal waren? Petrus ist ziemlich deutlich. Wir brauchen diese Milch zum Wachsen bis zu unserem Tod. Wir können natürlich versuchen, immer tiefer und tiefer einzutauchen in die Bibel, immer tiefer zu graben. Wir können nach Schwarzbrotpredigten schreien, die uns ein ums andere Mal versuchen, die Bibel neu an die Bibel heranzugehen. Aber das ist irgendwie ein bisschen so, wie wenn meine Tochter Jael mit ihren 2 Monaten nach einem 3-Gänge-Menü verlangt. Was wir wirklich tun müssen, sind nicht immer wieder neue Erkenntnisse aus Gottes Wort zu ziehen. Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Wir sollen sein Wort lebendig werden lassen. Schwarzbrot ist letzten Endes tot. Erkenntnisse sind auch letztlich tot. Entscheidend ist da, wo die Bibel lebendig wird. Wo Gott durch sie uns anspricht, wo Gott uns persönlich durch einen bestimmten Vers, eine Predigt und so weiter ganz persönlich etwas sagt. Und wenn es nur ist, ich liebe dich. Wo wir beginnen, das zu tun, was in der Bibel steht. Wo wir tatsächlich unserem Bruder, also auch dem Christen neben uns vergeben. Dann bleiben wir im Wort und sind wirklich seine Jünger. Ich habe vorhin darüber gesprochen, dass viele Gläubige bis heute auf dieser kindlichen Ebene des Glaubenswachstums stehen geblieben sind, weil sie nicht mit der Bibel vertraut sind, weil sie nicht lesen oder eben weil sie falsch lesen. Die Grundvoraussetzung für Wachstum ist Gottes Wort. Und sie ist wie Wasser für die Palme. Unabdingbar. Also lasst uns mal versuchen, ganz unvoreingenommen an die Bibel heranzugehen. Mal alle Vorurteile und Dinge, die wir meinen, verstanden zu haben, zurückzulassen und nochmal neu anfangen und sie neu zu lesen. Der nächste Punkt heißt Leben aus dem Gebet. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Und dafür hat uns Werner eine Geschichte mitgebracht, wie das aussehen kann.
Ja, ich war ja in Israel, das habe ich euch schon erzählt. Und eine der stärksten Erfahrungen, die ich in meinem Sabbatical damals in Jerusalem gemacht habe, war, dass ich in einem kleinen Missionswerk mitgeholfen habe, das heißt Machrasse, und die kümmern sich um arme Bewohner der Stadt Jerusalem, die kümmern sich um Einwanderer, die kümmern sich
um Kinder. Und ich habe in diesem kleinen Missionswerk 2 Tage mitgeholfen. Und ich möchte euch kurz schildern, wie dort eine Mitarbeiterbesprechung abläuft. Wir kamen an einem Donnerstagmittag, hieß es, um 13 Uhr fängt die Mitarbeiterbesprechung an und die geht etwa bis 16 Uhr. Okay, habe ich mich darauf eingestellt, auf eine Mitarbeiterbesprechung, die knapp 3 Stunden gehen wird. Und dann kamen wir um 13 Uhr in diesen kleinen Raum. Es waren etwa 8 Leute oder 9 waren vielleicht da. Und dann hieß es, jetzt fangen wir erstmal an zu beten. Und dann hieß es, von jedem Sack 2 Gebetsanliegen und dann beten wir für diese Gebetsanliegen. Und dann hat jeder 2 Gebetsanliegen sagen können und dann fingen die an zu beten oder wir alle gemeinsam, es waren Amerikaner da, es waren Russlanddeutsche da, es waren Juden da, messianische Juden, also es war eine bunte Truppe, internationale Truppe. Und dann haben wir etwa bis um 14.15 Uhr gebetet. Das heißt 1¼ Stunden, einfach nur ganz intensiv für die einzelnen Gebetsanliegen, die dort genannt wurden, haben wir gebetet. Dann war in unserer Gruppe ein junger Israeli aus einer orthodoxen rabbinischen Familie, nicht mehr in diesem orthodoxen Denken und in dieser orthodoxen Familie leben wollte, der Kontakt bekommen hatte zu messianischen Juden. Und das ist in Israel eine ganz schwierige Situation. Und der war aber noch nicht wiedergeboren, dieser junge Mann. Und dann sagte die Lena, du erzähl kurz deine Geschichte und dann wollen wir für dich beten. Und dann hat er kurz seine Geschichte erzählt und hat gesagt, dass er nicht mehr nach Hause kann. Und dann haben sie für ihn gebetet und gleichzeitig dafür gebetet, dass man Geld bekommt, damit er nach Amerika gehen kann. Er war Student. Dass man eine Familie in Amerika findet, wo er eine Übergangszeit sein kann, weil er aus dieser orthodoxen Familie heraus musste. Ich sage euch eins, man hat ihm dann hinterher noch gesegnet und eine Woche später habe ich dann erfahren, dass sich in Amerika eine Familie bereit erklärt hat, ihn aufzunehmen, dass er schon in Amerika war und dass er in Amerika sein Studium weitermachen konnte. Ich will einfach nur sagen, es war ein intensives Gebetserlebnis für mich in diesem kleinen Missionswerk Machassee. Das Weitere, sie leben von Spenden. Es sind etwa 8 Mitarbeiter und es sind die meisten, es sind Frauen. Und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so eine Frauenpower im Gebet erlebt wie an diesem Nachmittag. Ja, als es dann etwa 15 Uhr war, hieß es, ja, es ist ja ein Mitarbeitergespräch. Also wir wollen ja fragen, was geht so bei uns in den nächsten so. Dann hat jeder innerhalb von 2 Minuten gesagt, was er in der nächsten Woche machen wird. Die Leiterin hat gesagt, okay, mach das, ich segne dich. Und nach diesem Gespräch oder der Information hat man gesagt, und jetzt beten wir weiter. Ich will damit nur sagen, sie haben immer die nötigen Finanzen, sie haben immer die nötigen Mitarbeiter, sie haben eine unglaubliche Herausforderung mit ihrer Kleiderkammer und mit ihrer Suppenküche und mit ihrer Kinderarbeit mitten in Jerusalem. Aber sie vertrauen 100% auf das Gebet. Nach dieser Gebetszeit war Essen. Jeder hat seine Salate mitgebracht. Haben wir gegessen. Danach nochmal etwa 1/2 Stunde gebetet. Und zum Schluss war eine Russlanddeutsche aus Kiew, die Halla, Alla hieß sie, dann stellt sie eine Flasche Wodka auf den Tisch und sagt, das ist bei uns Tradition, du wunderst dich jetzt bestimmt als Deutscher, aber am Ende unserer Mitarbeiterversammlung trinkt jeder einen Schnaps und jeder hat einen Wodka bekommen. So ist dieser Nachmittag für mich zu Ende gegangen. Das war für mich eine Gebetsdynamik, ein Highlight während meiner Sabbatical-Zeit und ich wünschte mir, dass wir in dieser Weise glauben und vertrauen und hoffen, dass Gott uns in allem versorgt. Soweit.
Ihr habt es gehört. Das ist für mich Leben aus dem Gebet. Unsere Besprechungen sehen ja oft ein bisschen anders aus. Wir haben viel zu besprechen und zum Schluss beten wir auch noch. Aber diese Frauen da, für mich hört sich das an, dass sie sich eigentlich zum Beten treffen und sie besprechen dann auch ein bisschen was. Und das ist was, was mich beeindruckt. Und vielleicht denken wir, aber dann kommt ja nichts bei rum. Das ist ja völlig naiv zu denken, das so zu machen. Daraus kann ja nichts werden. Aber ihr habt gehört, was die Frauen da tun und das reicht. Ich glaube, das Beispiel zeigt uns nochmal ganz deutlich, wir können unsere Schädel noch so brummen lassen. Letztlich kommt es auf die Kommunikation nach oben und nicht auf unsere ach so klugen Gedanken an. Wir können nicht in unserem Glauben wachsen, ohne zu beten. Gebet, das ist Beziehungspflege, Beziehung zu unserem Schöpfer. Das ist ein Vorrecht und das lebenserhaltend. Der Mensch ist auf die Beziehung zu Gott angewiesen wie eine Pflanze an Licht. Es geht nicht ohne. Ohne Licht stirbt eine Pflanze. Aber wir wissen das. Eine Beziehung funktioniert auch nicht ohne Kommunikation. Beiderseitig. Jeder muss zu Wort kommen. Und dafür brauchen wir das Gebet, das Leben aus Gebet. Also die Bereitschaft, nicht nur Dinge im Gebet abzuladen, einen Monolog zu halten, sondern sich durch das Gebet und Gott korrigieren zu lassen. Gebet, das heißt sprechen und hören. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Mein letzter Punkt der Pflege heißt Handeln in der Liebe. Und darüber kann man jetzt natürlich ganze Predigtreihen halten. Es ist ein bisschen so wie mit Erde. Es gibt wahrscheinlich, keine Ahnung, Millionen Sorten von Erde. Und jedes für irgendwas anderes da. Aber wichtig ist, dass überhaupt Erde da ist. Ich glaube, es ist jetzt egal, ob ich da jetzt Blumenerde in den Topf reinmache oder ob ich da jetzt Bonsai-Erde reinmache. Erstmal ist wichtig, dass überhaupt Erde da ist. Und daher möchte ich heute über einen Bereich nur sprechen, in diesem Punkt. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Johannes spricht in diesem Vers von der sogenannten Bruderliebe. Und die stellt einen besonderen Bereich in der Nächstenliebe dar. Und interessant ist jetzt, wann Jesus das sagt. Es steht nämlich in direktem Zusammenhang mit seiner Ankündigung, ich werde bald nicht mehr da sein. Er will zeigen, wie die Gemeinde auch danach noch mit ihm, Jesus, verbunden sein kann. Eben durch die Liebe untereinander. Dass sie nicht miteinander streiten sollen, einander nicht beneiden sollen, nicht hassen sollen, sich lieb haben sollen, das war alles nichts Neues. Das sagt ihnen schon das Gewissen, das sagt ihnen das Gesetz und das sagt ihnen auch schon die ganze Zeit Jesu Lehre. Bisher war es aber die Person Jesu, die die Jünger zusammenhielt und die auf jeden aufpasste. Er sorgte für sie und er nahm alles weg, was sie trennen konnte. Von nun an aber müssen sie aufeinander aufpassen. Und das funktioniert nur mit der gleichen Liebe, mit der Jesus seinen Jüngern begegnet ist. Das war eine Liebe, die bereit war, für das Gegenüber zu sterben. Und so sollen wir Christen uns untereinander lieben. Daran werden andere erkennen, dass wir Jesu Jünger sind. Die Jünger, das waren ein Haufen völlig unterschiedlicher Leute. Da gab's Teenager und Unternehmer, da gab's Ledige und Verheiratete, da gab's nationalistische Terroristen und Kollaborateure. Die verband nichts miteinander. Die würden nie miteinander reden. Das Einzige, was sie verband, bei Jesu Liebe. Und das ist letztlich auch das Einzige, was uns heute hier verbindet. Die Liebe untereinander. Und wenn sie fehlt, fehlt das Entscheidende. Und eigentlich können wir dann aufhören zu existieren. Ohne die Bruderliebe werden wir nicht wachsen. Und jetzt frage ich dich, begegnest du deinen Glaubensgeschwistern mit der gleichen Liebe wie Jesus seinen Jüngern? Bist du bereit, für sie zu sterben? Nächste Woche werden wir wieder Gemeindeversammlung haben. Und ich bitte euch jetzt mal wirklich, und das ist wirklich aus meinem tiefsten Herzen, lasst uns bitte doch einmal miteinander mal dieses Gebot Jesu ernst nehmen am Mittwoch. Lasst uns in Liebe begegnen, damit wir wachsen können, damit unser Glaube wachsen kann. Ich weiß nicht genau, wie das aussehen kann, aber ich würde sagen, das beginnt dabei mit der Sprache, wie wir miteinander reden. Und das endet dabei, dass wir uns immer wieder gegenseitig vergeben. Wenn uns die Liebe untereinander fehlt, dann gibt es keine Daseinsberechtigung mehr für uns. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich habe euch heute einen kleinen Pflegehinweis gegeben. Natürlich gibt es noch viel mehr Mittelchen, damit unsere Pflanze wächst, wie wir geistlich wachsen. Aber ich glaube, dass diese drei Sachen das Entscheidende sind. Ohne Wasser, Licht und Erde wächst keine Pflanze. Gottes Wort, Gebet, Liebe. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen und unsere Pflanze pflegen. Dass wir gemeinsam versuchen, die nächste Stufe des geistlichen Wachstums zu schaffen. Egal, ob wir noch im Kindheitsstadium oder schon das Jünglingsstadium erreicht haben. Lasst es uns versuchen und lasst uns starten. Amen.